Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, im Hause des Herrn zu sein. Und wer seine Bibel dabei hat, der schlage sie gerne auf. Wir machen heute Fortsetzung im 1. Thessalonicher Brief, dort in Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Wer die Kraft hat, mit mir zu stehen, der darf gerne nochmal aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Es ist heilig, es ist von Gott ausgehaucht, es ist unfehlbar und unsere höchste Autorität in unserem Leben. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 13 bis 16. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt Christus in unseren Herzen groß machst. Öffne unsere Herzen, dass sie offen sind für dein Reden durch dein Wort, zu deiner Ehre, zu unserer Erbauung. In Jesu Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, setzt euch gerne. In Vers 13 dankt Paulus. Sein Herz ist voller Dankbarkeit für die Thessalonicher. Dieses Thema Dankbarkeit ist bei Paulus groß. Kein anderer als Paulus im Neuen Testament erwähnt das Thema Dankbarkeit so häufig. Kleine Kostprobe aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er dankt Gott für die Gnade, die er im Leben der Korinther sieht. Und das so ist das in fast allen seiner Briefe. Für die Hauskreise im Skript habt ihr da ganz viele Bibelstellen. Und immer wieder drückt er seine tiefe Dankbarkeit für Gott aus. Und so ist das auch hier in dem 1. Thessalonicher Brief. Gleich am Anfang, in Kapitel 1, Vers 2 steht, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Kapitel 3, Vers 9 hatten wir am Dienstag in der Gebetsstunde. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Paulus betet hier also in ganz reicher Dankbarkeit für die Thessalonicher. Und so ist es auch im heutigen Predigttext, Vers 13. Darum danken wir Gott unablässig. Was haben alle diese Dankesäußerungen gemeinsam? Nun, dieser Dank ist nicht an die Thessalonicher gerichtet, sondern an Gott selbst. Adressat der Danksagung ist also nicht der Mensch, sondern Gott, dem er für die Menschen dankt. Aber Paulus, der formuliert hier seinen Dank so, dass dieser Dank eine Ermutigung für die Thessalonicher ist, denn Paulus ermutigt die Gläubigen, indem er Gott für die Gnade in ihrem Leben dankt. Genauer gesagt, er ermutigt Christen, indem er ihnen sagt, dass er Gott für seine Gnade in ihrem Leben dankbar ist. Und dadurch erreicht Paulus zwei Dinge. Das erste ist, Paulus lenkt die Aufmerksamkeit auf den geistlichen Wachstum der Thessalonicher und ermutigt sie dadurch. Und zweitens, Paulus stellt klar, dass Gott derjenige ist, dem der Dank gebührt, denn Gott alleine gebührt, der Dank für seine Gnade im Leben von Menschen. Und trotzdem können die Thessalonicher nicht anders, als sich dadurch ermutigt zu fühlen, dass der Apostel selbst Gottes Gnade und Gottes Wirken in ihrem Leben persönlich beobachtet hat und sich daran erfreut. Und so ist es auch in unserem Predigtext in diesen vier Versen. Paulus ist zutiefst dankbar. So aus seinem Herzen, da bricht hervor eine große Freude, eine große Dankbarkeit für all die Gnadenerweise, die er im Leben der Thessalonicher selbst wahrgenommen hat. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, dann können wir sehen, dass Paulus Gott für drei Dinge dankt. Gnadenerweise, und das sind auch unsere drei Punkte in der Predigt. Und ihr könnt im Text diese drei Gnadenerweise daran erkennen, dass hier drei Verben erwähnt werden, die alle das Subjekt ihr habt, also dieses Pronomen ihr. Verse 13, 14, dort steht, darum danken wir auch Gott unablässig, dass erstens ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Vers 14, denn, zweitens, ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil, drittens, ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Das ergibt also drei Punkte, für die Gott, also für die Paulus, dem Gott dankbar ist. Und das ist das Folgende. Gnadenerweis Nummer eins. Paulus dankt Gott für Christen, die aufgenommen haben das Wort Gottes. Vers 13. Gnadenerweis Nummer zwei. Paulus dankt Gott für Christen, die nachgeahmt haben Kinder Gottes. Und Gnadenerweis Nummer drei. Paulus dankt Gott für Christen, die gelitten haben wegen des Wortes Gottes. Aber nun der Reihe nach, eins nach dem anderen. Wofür dankt Paulus als erstes? Erster großer Punkt für die, die sich Notizen machen, der folgende. Paulus dankt Gott für Christen, die das Wort Gottes aufgenommen haben. Paulus dankt Gott für Christen, die das Wort Gottes aufgenommen haben. Das lesen wir hier in Vers 13. Denn da steht, darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Also Vers 13 ist hier insgesamt geladen. Es ist voll geladen mit ganz vielen wunderbaren Wahrheiten. Drei davon möchte ich erwähnen. Wahrheit Nummer eins, direkt in Vers 13, das Gehörte wurde aufgenommen. Also Paulus dankt Gott hier dafür, dass die Thessalonicher, als er bei ihnen war und ihnen das Evangelium verkündigt hat, dass sie das Wort empfangen und aufgenommen haben. Was heißt das jetzt, empfangen und aufgenommen? Nun, empfangen heißt, eine gelehrte Wahrheit entgegennehmen. Also das Herz offen zu haben dafür, ja, da bin ich offen für, das entgegenzunehmen. Aber dieses Aufnehmen, was Paulus dann in seinem zweiten Verb beschreibt, das ist mehr, das geht tiefer. Wenn ich etwas aufnehme, dann nehme ich nicht nur etwas entgegen, sondern ich akzeptiere es. Ich sage, ja, das stimmt, da stimme ich zu und das ist jetzt meine Wahrheit. Ich nehme es auf in mich. Das ist nicht, was durchs eine Ohr reingeht und durchs andere wieder rausgeht, sondern ich halte es fest, ich akzeptiere es aus voller Überzeugung, ich nehme es auf in mich, es bleibt in mir. Und so sagten sie, ja, das nehme ich auf. Und wie das genau geschah, sagt uns Lukas in der Apostelgeschichte. Denn Paulus und Silas, die kamen ja nach Thessalonich. Und dort war eine Synagoge der Juden. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 2 und 3. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen, das sind den Juden, hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Was Paulus da also gemacht hat, ist, er hat ihnen das Evangelium verkündigt. Was ist das Evangelium? Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist der Jesus, er ist der Christus, er ist der Messias. Und die erwählten Thessalonicher, das waren die, die anerkannt haben, ja, das, was wir da hören, das ist das Wort Gottes. Und das beschreibt Paulus auch zu Beginn seines Briefes in Kapitel 1, Verse 4 und 5. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Woran hat er das denn festgemacht? Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Malen wir uns das vor Augen. Stell dir das vor, wie war das damals? Paulus war da. An drei Sabbaten heißt also, zumindest an gut drei Wochen war er unter ihnen. Da war er in der Synagoge und hat in ihnen öffentlich das Evangelium gepredigt. Aber auch in den Häusern, privat, im alltäglichen Miteinander. Kann sein, dass sie auf dem Marktplatz zusammen waren oder dass sie gemeinsam gegessen haben, dass sie zusammen spazieren gegangen sind. In Kapitel 2, Vers 9 im 1. Thessalonicher steht, dass er bei Tag und bei Nacht gearbeitet hat und ihnen dabei was erzählt hat? Das Evangelium. Er hat mit ihnen zusammengelebt und er hat gesehen, was Gott getan hat, als er das Evangelium ihnen verkündigt hat. Nämlich das, was in Kapitel 1, Vers 9 steht. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und dafür ist Paulus von ganzem Herzen dankbar. Er sieht, das Evangelium habe ich verkündigt, aber dann habe ich einfach nur noch zugeguckt, was Gott im Leben der Thessalonicher macht. Er hat durch seinen Heiligen Geist das gepredigte, das verkündigte Wort genommen, hat die Herzen der Thessalonicher neu gemacht, hat sie zur Buße geführt und dass sie ihr Vertrauen in diesen Jesus als ihren Messias gesetzt haben. Und so genau kam es. Gott sprach durch sein Wort und bewirkte in den wiedergeborenen Thessalonichern, dass sie das Wort als das aufnahmen, was es war. Gottes Wort. Und das bringt uns zu dieser zweiten Wahrheit in Vers 13. Das Gehörte wurde nicht nur aufgenommen, sondern wie wurde es aufgenommen? Als was wurde es aufgenommen? Als das Wort Gottes. Und da lernen wir, gerade in diesem Vers 13 jetzt, drei wunderbare Dinge. Das eine ist, offensichtlich, Gott spricht. Gott ist ein sprechender Gott. Gott nimmt das Wort, er lässt es aufschreiben, er gibt es uns in der Bibel und er spricht durch das Wort. J.R. Becker hat dazu gesagt, was die Bibel sagt, sagt Gott. Zweitens, Gottes Wort ist auch das Wort von Gott. In diesem Vers 13, da steht zweimal das Wort Gottes. Wenn man da ganz genau ins Griechische reinguckt, steht da das Wort des Gottes. Das heißt, es ist das Wort von Gott. Mit anderen Worten, wer ist der Urheber des Ganzen? Es ist Gott selbst. Es ist sein Wort. Es hat eine göttliche Quelle. Und drittens, es ist auch das Wort über Gott. Also das Wort ist nicht nur die Quelle, sondern das Wort hat auch nur ein Thema und das ist Gott selbst. Und da ist interessant, ihr Lieben, in diesem Vers 13, da steht nicht die Worte, da steht das Wort, das ist Singular. Was will Paulus damit sagen? Wir wissen, diese Bibel, die besteht aus 66 einzelnen Büchern. Das sind 39 Bücher im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Aber diese 66 Einzelbücher ergeben ein Ganzes. Das ist eine Einheit. Das ist eine Geschichte. Das ist eine große Erlösungsgeschichte. Und zwar von Gott über Gott. Und zwar seinen Plan, erlösungsbedürftige Sünder durch seinen Sohn Jesus Christus zu retten. Und deswegen, ihr Lieben, was wir hier in den Händen halten, das ist ein Schatz. Hast du deine Bibel lieb? Es ist ein Schatz. Weil die Bibel ist nicht nur eine Niederschrift von vergangenen Worten und Taten. Die Bibel ist das aktuelle und autoritative Wort des lebendigen Gottes. Die Bibel offenbart uns fortschreitend eine einzige Liebesgeschichte von Gottes Heilsplan, nämlich erlösungsbedürftige Sünder zu erretten vor dem heiligen und rechten Zorn Gottes durch das freiwillige Sühnopfer des Sohnes Gottes, durch dieses Opfer und aufgrund der Gnade und Liebe Gottes, zu wessen Ehre? Zur Ehre Gottes. Ja, verstehen wir? Wenn wir das Wort lesen, dann dürfen wir das als ein Wort lesen, das von der ersten Seite bis zur letzten Seite einen roten Faden hat. Es ist alles zusammenhängt. Fortschreitend offenbart Gott seinen Heilsplan, damit die Menschen wovor gerettet werden? Vor seinem eigenen Zorn, der am Ende unseres Predigttextes steht. Wodurch? Durch das Jesus Christus sich freiwillig für Sünder am Kreuz hingegeben hat. Und was ist die Basis für das alles? Gottes Liebe, Gottes Gnade. Und wozu? Zu Gottes Ehre. Es ist also ein Wort. Es ist das Wort. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als unser Pastor Christian, als wir die Graduationsfeier hatten mit den Studenten. Was hat er hier gepredigt? Das Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Und dort steht, was sagt Paulus am Ende seines Lebens? Verkündige das Wort. Es muss das Evangelium sein. Es muss die gesunde Lehre sein. Und genau als dies, als das Wort Gottes, haben die Thessalonicher das von Paulus aufgenommene wahrgenommen. Soweit Wahrheit 1 und 2. Nur mal die dritte Wahrheit aus Vers 13, steckt auch da drin. Das Gehörte wurde nicht nur aufgenommen und es wurde auch nicht nur aufgenommen als Wort Gottes, sondern da passiert jetzt was. Das Gehörte wurde aufgenommen als das Wort Gottes, das wirksam ist in euch. Denn Gott sagt doch hier, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch. Wer steht hier im Zentrum dieses Verses? Es ist Gott selbst, es ist sein Wort. Während Pastor Wolfgang, du hast uns vor 2 Wochen vorher in Kapitel 2 die ersten 12 Verse gebracht. Wer stand da im Zentrum? Natürlich auch Gott, aber es war in erster Linie der Verkündiger, der das Evangelium verkündigt hat, um seinen Herzenscharakter. Heute geht es darum, was ist denn die Botschaft, was ist das Wort? Und dieses Wort, das ist wirksam in euch. Das ist genau der Titel dieser Predigt. Gottes Wort ist wirksam in euch. Und diese Formulierung, dass Gottes Wort wirksam ist in den Gläubigen, das ist so wertvoll. Und deswegen möchte ich kurz hier innehalten und denk bitte genau mit darüber nach. Denn dieses Wort, was da steht, das bedeutet, also jetzt, was da im Griechischen gebraucht wird, das heißt, an der Arbeit sein. Das bedeutet, zu bewerkstelligen. Das heißt, zu bewirken. Mit anderen Worten, dieses Wort, was Gott uns hier anvertraut hat, das hat Kraft, das ist wirksam, das tut etwas. Wenn du hier in den Gottesdienst kommst und das Wort wird gesungen, das Wort wird verkündigt, dann habe die Erwartungshaltung, Gott macht was. Er wirkt, er bewerkstelligt, er stellt etwas her. Er ist an der Arbeit und das in euch. Und seht ihr da diesen Prozess, dieses Verfahrensablauf, den ihr da in diesem Vers 13 habt, da steht doch, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort des Gottes empfangen habt, das wirksam ist in euch. Also, das Wort von uns ist das Wort von Gott und es ist wirksam in euch. Seht ihr diesen Ablauf? Das Wort von uns, Habt ihr von Paulus gehört? Es ist das Wort von Gott. Und was macht es? Es ist wirksam in euch. Und was hieran so schön ist, es ist Gegenwartsform. Das ist ein Verb, wo steht, es ist wirksam. Es war nicht nur, ja, es war auch, aber ihr Lieben, das darf uns so ermutigen. Das Wort, was wir haben, das Wort, was wir verkündigen, es ist gerade jetzt wirksam in euch Gläubigen. Das heißt, womit regiert Gott? Was ist sein Zepter? Das ist sein Wort. Und das ist kostbar. Es ist die Kraftquelle schlechthin und es ist wirksam in euch. Und als ich Römer 1,16 dazu gelesen habe, kennen wir alle. Aber vor diesem Hintergrund. Paulus in Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn, was ist das Evangelium? Es ist Gottes Kraft zur Errettung. Zuerst für den Juden und dann für den Griechen. Sehen wir hier, das Wort Gottes ist die Kraft Gottes. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, nimmt das Wort, also das Evangelium. Er nimmt die Botschaft über die Person und das Werk Jesu Christi und wirkt damit, bewerkstelligt etwas in deinem Herzen, sodass du deine Herzensaugen wieder neu aufrichten kannst. Auf wen? Auf Christus. Wer er ist, was er für dich getan hat. Und das führt dazu, dass du gesegnet bist und dass in deinem Leben die Gnade Gottes zu sehen ist, weil du dich mehr und mehr in das Ebenbild Jesu Christi verwandeln lässt. Und dann ist genau das, was Paulus in Kapitel 1, Vers 3 da beschrieben hat, nämlich das Wort Gottes arbeitet in den Thessalonichern, sodass Paulus jetzt Gott, die Thessalonicher, dafür danken kann, was er dort sieht, nämlich er sieht euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Das hat Gott in den Thessalonichern gewirkt durch das verkündigte Wort. Möge es auch jetzt sein, wenn das Wort verkündigt wird in euch. Wie wenden wir das ganz konkret an? Wenn du hier bist und du bist ein Christ, du glaubst an Jesus Christus, dann zeigt dir dieser Vers 13 auch, wie du Christ geworden bist und wie du auch dein Leben jetzt weiterführen kannst als Gotteskind. Die Bibel ist irgendwann für dich mehr geworden als nur ein Buch. Die Bibel war mehr für dich als nur ein Menschenwort. Die Bibel ist für dich, was sie wahrlich ist. Das Wort Gottes. Stimmt's? Bist du hier? Glaubst du an Jesus? Was ist das Wort für dich? Ist es das Wort Gottes? Dann ist das ein Wirken des Geistes, der das Wort in deinem Herzen wirksam hat werden lassen. Dann ist das Wort autoritativ für dich. Es spricht zu dir. Es lenkt dein Leben. Es ist das Wort, das dein Herz beeinflusst. Das, was du willst, kommt aus dem Herzen. Das, was du entscheidest, kommt aus deinem Herzen. Das, was du wirklich willst, das kommt aus deinem Herzen. Und Gott nimmt dieses Wort und formt dein Herz. Und irgendwann zu Beginn deiner Christusnachfolge hast du dieses verkündigte Wort als Gottes Wort aufgenommen. Jetzt aber die Frage, wie ist es jetzt? Damals? Ja, wunderbar. Neues Herz. Liebe für Jesus, wow, alles super. Wie ist es jetzt? Akzeptierst du jetzt auch dieses Wort als Gottes Wort, wenn es darum geht, was mit deinen Gedanken ist, wie du fühlen sollst, was du moralisch für richtig hältst? Darf dann das Wort in dein Leben, in dein Herz hineinsprechen und es bewerkstelligen, dass das die Wahrheit ist und dass du sagst, schmeckt mir gerade gar nicht, aber ich nehme es. Ich nehme es auf in mir. Ich lasse es drin. Es ist die Wahrheit. Darf das Wort dein Herz auch heute noch formen? Ich weiß, das ist für mich selbst immer wieder eine große Herausforderung. Wenn ich gerne den Weg A gehen will, aber Gott sagt mir, nee, Weg B. Weil Weg B ist das moralisch auf jeden Fall Richtige. Selbst wenn es mir nicht schmeckt. aber durch Gottes Gnade in meinem Leben darf es so sein. Aber die Frage ist, sagst du ja, auch heute, zu dem Wort? Ich möchte dich dazu ermutigen. Und wenn du sagst, ja, das ist das Wort, was mein Leben und mein Herz lenken und beeinflussen soll, dann ist das wiederum ein Wirken des Heiligen Geistes in dir. Und dann darfst du Gott wieder dafür loben, dass Gott dieses Wort nimmt, um es in deinem Herzen wiederum groß zu machen. Und er wird es fortsetzen. Denn Gott war in dir wirksam an der Arbeit, sodass du erstmals das verkündigte Wort als Gottes Wort angenommen hast. Und es ist auch jetzt beständig in deinem Herzen, in deinem Leben an der Arbeit, dass du es auch weiter anerkennst. Und dafür dürfen wir Gott danken. Bist du Gott dankbar dafür? Wir sehen also, Paulus Dankbarkeit für Gottes Gnade soll die Thessalonicher und auch uns ermutigen. Wie ist es aber, wenn du sagst, ach nö, also das glaube ich nicht. Du bist hier und du sagst, ich glaube, ich bin kein Christ. Ich glaube nicht, dass ich an Jesus Christus glaube. Also das Buch, glaube ich, eher ein Märchenbuch. Das soll Gottes Wort sein. Dann sage ich erstmal, danke, dass du hier bist oder danke, dass du am Bildschirm bist. Ich frage dich, hast du ein offenes Herz dafür, das, was du hörst, zu empfangen? Hast du ein offenes Herz dafür, dieses Wort als das anzuerkennen, was es ist? Das Wort Gottes? Bist du bereit, die rettenden Worte der Erlösung von Sünde und Schuld aufzunehmen? Empfange und öffne dein Herz. Anerkenne, dass das verkündigte Wort nicht nur ein Menschenwort ist, sondern dass es Gottes Reden ist, dass es sein Wort ist. Setze dein Vertrauen in diese gute Nachricht, die Paulus auch damals den Thessalonichern, die wir heute auch dir verkündigen. Es ist das Evangelium. Was ist das Evangelium? Bevor wir darüber sprechen, was die gute Nachricht ist, zunächst ein bisschen schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, jeder Mensch, ich und auch du, sind Sünder. Wir sündigen, weil wir in unserem Herzen falsche Dinge denken, falsche Dinge fühlen. Manchmal sündigen wir auch, indem wir etwas Falsches tun. Jeder Mensch von uns verdient deswegen die Bestrafung, weil wir müssen uns alle vor einem vollkommen heiligen Gott verantworten. Das heißt, die gerechte Strafe für meine Sünde und auch für deine, das sagt uns Gottes Wort, ist Tod und ewige Verdammnis, also ewige Trennung von der gütigen Gegenwart Gottes. Aber jetzt, wo das so schön schlechte Nachricht war, jetzt kommt die gute Nachricht. Und deswegen scheint sie umso heller. Denn die gute Nachricht ist, dass Gott schon etwas zu deiner Errettung getan hat. Denn er hat schon in Jesus Christus, seinem Sohn, eine Errettung bereitet, die vor ihm gilt. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus, der sowohl vollkommen Gott ist, als auch vollkommener Mensch, dass er am Kreuz anstelle von Sündern wie mich und dich gestorben ist. Für meine Sünde, für meine Schuld hing er am Kreuz. Jesus, der vollkommen unschuldig war, der vollkommen heilig ist, er hat freiwillig die Strafe, die ich und du verdient hätte, die hat er am Kreuz auf sich genommen. Er gab sein Leben, damit du neues, ewiges Leben in ihm haben kannst. Jesus wurde begraben, aber am dritten Tag ist er auferstanden. Er ist zu Rechten Gottes des Vaters gefahren und hat sich jetzt zu seiner Rechten gesetzt. Das ist Errettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, in Christus allein. Das Herr, möchte ich dich bitten, tue Buße, kehre um von deinen Herzensgötzen und bekehre dich zu Gott. Glaube, dass dieser Jesus, den wir dir hier verkündigen, der Christus ist. Und bejahe, dass dieser Christus leiden und auferstehen musste. Setze dein Vertrauen in diesen Jesus Christus und anerkenne, das ist hier das Wort Gottes. Und bitte Gott, dass sein Evangelium zu dir gerade jetzt im Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes kommt. Möge es so sein. Das war Punkt Nummer 1. Paulus dankt Gott für Gläubige, die das Wort Gottes aufgenommen haben. Wofür ist Paulus noch dankbar? Seid beruhigt, der erste Punkt war der längste, der zweite, dritte geht schneller. Ich sehe, ihr seid da. Zweitens, Paulus dankt Gott für Christen, die Kinder Gottes nachgeahmt haben. Vers 14a, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind. Also Paulus ist Gott dankbar dafür, dass die Thessalonicher Nachahmer von anderen gläubigen Gemeinden geworden sind. Die Thessalonicher haben also das Gehörte als Gottes Wort aufgenommen und dieses Wort war wirksam in ihren Herzen an der Arbeit. Und was war das Ergebnis? Sie sind Nachahmer geworden. Und dieses Thema Nachahmung ist ein großes im Neuen Testament. An über 20 Stellen sagt Gott uns im Neuen Testament, dass wir entweder nachahmen sollen oder Nachahmer sein sollen oder einem Vorbild folgen sollen. Ich habe euch da wieder ganz viele Stellen im Skript für die Hauskreise reingeschrieben. Und die Tatsache, dass Gott uns so häufig dazu auffordert, göttliche Vorbilder nachzuahmen, zeigt uns schon, dass auch wir Christen, ich und du, die wir an Christus glauben, auch geneigt sind und in der Gefahr stehen, falschen Vorbildern nachzujagen. Hier ein Zitat von J.C. Ryle. Er sagt, ihr müsst bedenken, dass wir alle Geschöpfe der Nachahmung sind. Gebote mögen uns lehren, aber es ist das Beispiel, das uns anzieht. Wir sind alle dazu geneigt, die Gewohnheiten derer, mit denen wir zusammenleben, zu übernehmen. Und je mehr wir sie mögen, desto stärker wird diese Neigung. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, beeinflussen sie unseren Geschmack und unsere Meinung. Wir geben allmählich auf, was sie nicht mögen, und nehmen auf, was sie mögen, um uns mit ihnen anzufreuen. Zitat Ende. Wir sehen, wir alle neigen dazu, andere Menschen nachzuahmen. Es ist also keine Frage, dass wir jemanden nachahmen, sondern es ist vielmehr die Frage, wen wir nachahmen. Bei manchen von uns sind es vielleicht bestimmte TV-Schauspieler oder Musiker oder vielleicht auch Sportler, die wir mögen und deswegen imitieren. Andere werden eher beeinflusst durch Social Media. Das heißt, wir mögen, wie eine bestimmte Person dort auftritt, folgen ihr und sind dann geneigt, das gut zu finden, was diese Person gut findet. Und wir wollen dann manchmal so aussehen, wie diese Person da aussieht. Wir neigen dazu, so werden zu wollen, wie diese Person auf Social Media. Ich glaube, Gott möchte uns hier auch durch diesen Text heute aufrütteln. Aufrütteln, dass wir uns drei Dinge bewusst machen. Wen ahmen wir nach? Warum ahmen wir nach? Wie ahmen wir nach? Zuerst, wen ahmen wir nach? Jetzt müssen wir ganz ehrlich sein. Überlege ganz persönlich, in deinem Herzen, wen ahme ich nach im Alltag? Wen beobachte ich, um so zu werden wie diese Person? Und bei wem bin ich geneigt, das gut zu finden, was er oder sie gut findet? Nachahmung als solches ist gut. Wir müssen nur darauf achten, wen wir nachahmen. Und gleich zu Beginn sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 6 in seinem Thessalonicher Brief, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Also Paulus erklärt, dass einerseits die Thessalonicher Paulus, Silas und Timotheus nachgeahmt haben, andererseits aber auch den Herrn Jesus. Manchmal ist es so, an anderen Stellen im Neuen Testament, da sagt Paulus ganz direkt, seid meine Nachahmer. An wieder anderen Stellen ist es Paulus oder Timotheus oder Titus. Und einmal in Epheser 5,1, da fordert Paulus die Gläubigen auf, seid Gottes Nachahmer. Ja, wen denn nun? Wen sollen wir denn jetzt nachahmen? Gott hilft uns im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 1. Da ist es glockenklar. Da sagt Paulus, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also hier haben wir die Antwort. Wen sollen wir nachahmen? Es ist nicht der Paulus, den wir nachahmen sollen, sondern es ist die Christusähnlichkeit in Paulus, die wir nachahmen sollen. Und genauso ist es auch hier in unserem Vers 14. Es ist die Christusähnlichkeit der anderen Gläubigen in Judäa, die auch die Thessalonicher nachgeahmt sind. Das sehen wir dort ja auch im Text. Dort steht, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden geworden. Das sind die Gläubigen, die in Judäa sind. Und zwar, was sind das solche? In Christus Jesus. Da haben wir wieder die Christusähnlichkeit. Es ist also unsere Aufgabe als Gotteskinder, solche Gläubige nachzuahmen, in deren Herzenscharakter und in deren Leben wir Christusähnlichkeit erkennen. Also, soweit wen wir nachahmen. Aber jetzt warum? Die Frage des Warum stellt die Frage nach dem Motiv in unserem Herzen. Warum ahmen wir andere nach? Was ist uns wichtig und warum ist es uns wichtig? Ist uns zum Beispiel Erfolg wichtig? Ist uns unser Aussehen wichtig? Ist uns unsere Fitness bedeutsam? Versteht mich bitte richtig. Ich bin voll für Erfolg, ich bin voll für Aussehen, bin voll für Fitness. Alles gut. Das sind alles an sich gute Dinge. Aber kann es sein, dass in meinem Herzen und auch vielleicht in deinem Herzen diese an sich guten Dinge zu wichtig geworden sind? Kann es sein, dass dir diese und andere Dinge so wichtig geworden sind, dass du dazu neigst, diese Dinge in deinem Herzen zu deiner Identität zu machen? Diese eine Sache, die macht mich aus. Wenn ich die kriege, dann bin ich erfüllt und glücklich. Alles, was uns zu wichtig ist, verleitet uns dazu, zum Beispiel lieblos, harsch oder auch ungeduldig zu reagieren, wenn wir diese an sich guten Dinge verlieren oder sie erst gar nicht bekommen und schon gar nicht so schnell, wie wir es gerne wollen. Besonders herausfordernd wird es, wenn uns etwas an sich Gutes, wie zum Beispiel geduldiger zu sein, so wichtig geworden ist, dass wir aus einem falschen Motiv, wie zum Beispiel Neid oder böse Eifersucht, uns mit anderen vergleichen. Ebenso falsch wäre es, wenn ich mich darüber identifiziere, welch ein toller Christ ich doch bin. Schau her, wie heilig ich schon bin, wie demütig. Na, ihr merkt schon, da ist was schief, ne? Denn wenn wir uns so sehr in den Vordergrund stellen, um damit jemand zu sein, dann haben wir schon wieder so einen Götzen in unseren Herzen aufgebaut. Ach ihr Lieben, ich bin da auch auf dem Weg, genauso wie ihr. Wir sind alle gleich, wir sind alle gleich vor dem Kreuz. Und wir alle brauchen Gottes verändernde Gnade in unserem Leben, damit die an sich guten Dinge nicht zu wichtig werden. Wir alle brauchen Befreiung von unserer Neigung, uns aus falschen Motiven mit anderen zu vergleichen. Wir alle, ich voran, muss wachsen in der Christusähnlichkeit. Der eine hat die Herzensbaustelle Geduld, wie ich zum Beispiel ganz häufig. Der andere hat Charakterbaustelle vielleicht im anderen Feld, vielleicht Selbstdisziplin. Daher wollen wir als Glaubensgeschwister füreinander da sein. Wir wollen füreinander da sein, um voneinander zu lernen. Daher lasst uns beten, dass wir durch Gottes Gnade unsere Herzen bewahren, wenn es um die richtige Herzenseinstellung beim Nachahmen geht. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns durch sein Wort in uns frei macht. Von jeglichem Konkurrenzdenken, von jeglicher Neid, von jeglicher böser Eifersucht, wenn wir auf einen anderen schauen. Lasst uns Gott bitten, dass wir verstehen, dass es beim Nachahmen nicht darum geht, eine Person sondern deren Christusähnlichkeit nachzuahmen. Und ihr Lieben, die Lösung für jeden sündigen Vergleich, die Lösung für jeden Götzendienst in meinem Herzen und auch in deinem Herzen kommt exakt hier raus. Und das ist das Wort, was Gottes Wort ist und wirksam ist in dir. Denn Paulus sagt uns zum Beispiel im Römer Kapitel 6, Vers 5 und auch in Kapitel 8, Verse 9 bis 11 zusammengefasst, dass wir als Gotteskinder durch den Heiligen Geist schon mit Christus vereinigt worden sind. Welch größere Identität könnten wir haben, als dass wir mit Christus vereint sind? Es ist der Christus, der sein König ist, der sein heiliges Blut für dich hat fließen lassen. Was suchen wir nach Anerkennung bei anderen Menschen? Was suchen wir um eine Identität, dass wir sein wollen und aussehen wollen wie andere auf Social Media? Lass uns doch auf Jesus schauen. Der hat sich für dich hingegeben. Werde wie er und lass uns dabei gemeinsam Hand in Hand auf Jesus schauen und dabei so werden wie er, weil wir auf seine Herrlichkeit schauen. Möge Gott uns all die Gnade schenken, dass wir genau in dieser Identität in Christus ruhen können, die Gott uns schon geschenkt hat. Amen. Soweit, wen und warum wir nachahmen. Ja, und wie ahmen wir nach? Wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Nun, beobachte, identifiziere und ahme nach solche christlichen Tugenden, wie zum Beispiel Liebe. Also schau dich um. Hier sind so viele Gotteskinder. Hier sind so viele, wo so viel Gottes Gnade in ihrem Leben zu sehen ist, wo du Christusähnlichkeit erkennen kannst, weil sie in der Liebe zu Jesus gewachsen sind, weil sie geduldiger geworden sind, weil sie gütiger geworden sind, weil sie sanftmütiger oder disziplinierter, noch treuer, beständig geworden sind. Das ahme nach, durch die Gnade Gottes in dir. Und all dies schützt uns dann davor, eine falsche Vorstellung von Nachahmung zu haben. Denn nachzuahmen, gerade hier in der lokalen Archegemeinde, heißt Folgendes nicht. Bitte keiner geht hier nachher raus und sagt, das hat der Kniesel gesagt, so und so muss ich werden. Nein, das, was ich jetzt sage, so müsst ihr nicht bitte Nachahmung verstehen. Nämlich einen bestimmten Musikgeschmack oder Kleidungsstil aufnehmen oder bestimmte Worte, die jemand benutzt, übernehmen oder bestimmte Verhaltensweisen, Mimik, Gestik zu übernehmen. Das alles ist nicht damit gemeint. Nachzuahmen heißt hier vielmehr aufmerksam zu sein, von dem anderen zu lernen und nachzumachen, solche Tugenden, die zu Gottes Ehre sind, zu seinem Wohlgefallen. Suche nach der Frucht des Geistes in dem anderen. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Nun, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, da hat Gott mir in dieser Archegemeinde ganz viele Brüder und Schwestern gegeben, auf die ich blicken durfte. Das waren Männer und Frauen, die mir geholfen haben. In meinen Lebensrollen. Frisch Gotteskind geworden. Wie folgt man eigentlich Jesus nach? Ich bin Ehemann. Ich bin Ehemann von Kathi. Ich bin Vater von Kindern. Ich bin ein Freund von Freunden. Ich bin ein Nachbar. Ich bin ein Arbeitskollege in der freien Wirtschaftswelt. Ich brauche Hilfe. Und Gott hat mir so viele Brüder und Schwestern an die Seite gegeben, die ich beobachten durfte und nachahmen durfte in dem, was wie Jesus aussah. Und als Gott mich dann in das Hirtenamt gerufen hat, hat Gott mir ältere, weisere, reifere Pastorenbrüder vor Augen gestellt. Und damit meine ich jeden von meinen Brüdern, sodass ich sie beobachten durfte und heute beobachte und von ihnen lernen darf in all den Dingen, wo ich so weit hinterher bin. Ihr seht, es ist etwas Wertvolles, wenn wir an die Seite von anderen kommen dürfen, um von ihnen zu lernen. Aber wie ist es bei dir? Von wem lernst du gerade? Auf wen blickst du? Wie gesagt, immer mit einem dankbaren Herzen für Gott und seine Gnade im Leben des anderen, dass er den Bruder oder die Schwester hier in der Arche-Familie Jesus ähnlicher macht. Verbringe Zeit mit dieser Person. Es gibt so viele wunderbare Gelegenheiten. Wenn du im Gebet wachsen möchtest, dann wirst du ehrfürchtige Beter finden vor dem Gottesdienst im Gebetskreis oder am Dienstag in der Gebetsstunde oder im Hauskreis. Es gibt aber auch eben Hauskreise, wo du auch viel lernen kannst, wo du lernen kannst, miteinander die Lasten zu tragen und in der Freude in Christus zu wachsen. Ich durfte 16 Jahre in einen Hauskreis gehen. Und ihr dürft mir glauben, Gott hat da Brüder und Schwestern in meinem Leben eingesetzt, auf die ich blicken darf, wenn man durch tiefes Leid geht. Und genau das ist Christus Ähnlichkeit. Wenn ich dann einen Bruder sehe, der heute noch leidet, aber der hat strahlende Augen, wenn ich ihn sehe. Ich habe ihn nie Gott anklagen gehört. Gott ist gut, auch in seinem Leid. Siehst du das auch im Leben von vielen anderen? Wir haben hier so viele, die durch so tiefes Leid gehen. Ahme sie nach in ihrem Herzen, wie sie Gott nicht anklagen, sondern Gott noch danken, dass er ihnen tagtäglich hilft, die Schmerzen auszuharren. Oder wie eine Schwester mir gelehrt hat, wenn ich es nicht mehr aushalten kann, singe ich. Unsere Bärbel, die singt. Lobpreis. Und so ist jeder von uns angesprochen, an die Seite des Nächsten zu kommen. In Sprüche 13, Vers 20 steht: Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Und so dürfen wir alle wissen, dass dieses Wort für uns alle gilt. Für alle Altersgruppen. Auch für unsere Christine. Alle Altersgruppen. Wir haben Kinder, wir haben Teens, wir haben Jugendliche, wir haben Erwachsene, wir haben Senioren. Alle sie können ihrer Christusähnlichkeit für dich ein Vorbild sein. Oder ihr lieben Frauen, von welchen Glaubensschwestern könnt und wollt ihr lernen? Von wen möchtet ihr diesen Gedanken aus Titus 2, 3 bis 5 leben und in das Leben einer älteren, weiseren Schwester hineinsehen und sie als Lehrerin des Guten für dich gewinnen? Ihr Lieben, ich bin Gott von Herzen dankbar für euch. Für all die Gnade, die wir in eurem Leben sehen dürfen. Das fing schon an, als ich heute Morgen hier reinkam. Da war der Matthias vorne ganz früh am Eingang, hat gewartet, hat die Tür aufgemacht. Wieder andere habe ich gesehen, wie sie beim Kinderdienst geholfen haben, beim Einchecken. Wieder andere haben hier direkt uns freundlich empfangen, als ich in den Saal kam. Wieder einen Bruder habe ich getroffen, der bei der Seniorenstudienfreizeit mitgewirkt hat und auch ein Wort gebracht hat. Auch da konnte ich ihm danken für die Gnade in seinem Leben. Schaut euch um. Seht die Gnade im Leben des anderen. Dankt Gott dafür und ermutigt dadurch die Glaubensschwester oder den Glaubensbruder. Und ich möchte euch dazu ermutigen, im Anschluss an diesen Gottesdienst, setzt euch ins Café, setzt euch zusammen. Dankt Gott für die Gnade, die ihr im Leben von anderen seht. Und sprecht darüber, welche Christusähnlichkeit ihr seht in den Leben von Brüdern, von Schwestern. Aber bewahrt euer Herz dabei. Es geht nicht darum, so zu werden wie der Bruder oder die Schwester, sondern die Christusähnlichkeit ist das Ziel. Wir können Gott auch dafür danken. Oder wenn ihr zu Hause seid am Mittagstisch, sprecht darüber. Wo sehen wir andere Geschwister, von denen wir lernen können, um Jesus ähnlicher zu werden, damit wir sanftmütiger, geduldiger, freudiger in Christus sind? Das Gute ist, Gott hat in dir und er wird weiter in dir arbeiten, damit du andere christusähnliche Gotteskinder nachahmst. Dafür sei ihm Lob und Dank. Amen. Das bringt uns zum dritten Punkt. Gnadenerweis Nummer 3. Paulus dankt Gott für Christen, die wegen des Wortes gelitten haben. Den Punkt mache ich jetzt sehr kurz. Ich habe euch im Skript sehr viel drin gelassen und ich werde sogar noch etwas weiteres hinzufügen, was noch gar nicht drin ist. Ich möchte nur eine Sache betonen. Wozu hat es geführt, dass Gottes Wort in dem Herzen der Thessalonicher wirksam geworden ist, sodass sie andere Gläubige nachgeahmt haben? Denn Gott gibt uns hier noch ein ganz spezifisches Beispiel dafür, worin sie denn andere nachgeahmt haben. Denn es steht dort ja geschrieben, und zwar in Kapitel 2, Vers 14b, weil ihr dasselbe erlitten habt wie andere. Worin haben sie die anderen nachgeahmt? Indem sie gewillt waren zu leiden, wie die anderen dort in den judäischen Gemeinden, die auch wegen des Evangeliums gelitten haben. Und ihr Lieben, das ist eine große Herausforderung, Leid als Gotteskinder anzunehmen. Jesus sagt dazu: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen um meinetwillen. Können auch wir wegen des Evangeliums leiden? Ja. Und zwar ganz konkret. Manche erleben das in der Taufe. Manche Täuflinge erleben dabei ganz viel Ermutigung und Bestätigung. Und darüber freuen wir uns. Aber wieder andere, wir erinnern uns, die haben sich taufen lassen und kommen vor einem ganz anderen Hintergrund, häufig muslimischen Hintergrund. Die haben echtes Leid erlebt, indem sie sich für Gott entschieden haben und Jesus Christus bekannt haben, weil sie dann von ihren Familienangehörigen bedroht oder sogar aus ihrer Familie verbannt wurden. Oder wie ist es, wenn du dort, wo Gott dich hinstellt, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, wenn du das Evangelium Christi hochhältst, auch da kannst du Ablehnung erfahren. In dieser gottlosen Gesellschaft wird der Widerstand gegen das Evangelium Jesu Christi und gegen biblische Überzeugung immer stärker. Aber ihr Lieben, wir brauchen Gottes Wirken durch sein Wort in unseren Herzen, dass wir standhaft bleiben. Und ich bitte Gott, dass er uns standhaft bleiben lässt, auch in Sachen Ehe, dass wir weiter dazu stehen können, was Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau, und zwar lebenslang. Dass wir biblisch treu bleiben, wenn es darum geht, biblisch Mann, biblisch Frau zu sein. Wenn es darum geht, eine biblische Ansicht von Sexualität zu haben. All dazu brauchen wir Mut, brauchen wir das Wirken Gottes in uns. Und dass wir auch den Mut haben, weiter zu verkündigen, dass es nur einen Namen gibt, in dem das Heil ist. Und das ist Jesus Christus. Und das bedeutet, dass wir Mut brauchen. Wir brauchen ein Ausharren im Glauben. Und wir müssen wissen, dass bei alledem, wenn Paulus in den Versen 15 und 16 doch da sehr energisch reagiert, dann macht er das nur deswegen, erstens, weil er die Juden liebt. Römer 9 bis 11, lest es gerne alleine zu Hause. Und das andere ist, weil etwas auf dem Spiel steht. Es steht das Evangelium Gottes auf dem Spiel. Denn sie wollen hindern, dass wir zu den Heiden reden, damit diese errettet werden. Paulus geht es hier um das Evangelium. Und das ist das, was auch uns auf dem Herzen stehen muss und was wir hochhalten. So lasst uns Gott danken. Er hat unser Herz geöffnet, sodass wir sein verkündigtes Wort als Gottes Wort aufgenommen haben. Lasst uns Gott dafür danken, dass wir voneinander lernen dürfen, einander nachahmen dürfen durch die Gnade Gottes. Und möge Gott uns ein Herz schenken, das vorbereitet ist, auch im Leid weiter auf Jesus zu schauen. Das sind alles Gnadenerweise, die von Gott kommen, die durch Gott kommen und die für ihn sind. Lasst uns ihm danken. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es in unseren Herzen wirksam ist, dass es die Kraftquelle ist, um uns mehr und mehr in das Bild deines Sohnes Jesus Christus zu verwandeln. Hilf du uns, schenk du uns die Demut, dass wir aufeinander zugehen, dass wir dir danken können, dass wir dich loben dürfen für deine Gnade, für all die Gnadenerweise in unserem Leben. Danke dafür. Lass dieses Wort tief in uns verwurzelt sein und das Werk tun, wozu du es losgesandt hast, Jesus Christus in uns groß zu machen und deine Gemeinde zu gründen, bis du wiederkommst. Gelobt sei dein Name. Amen.